Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O-Talk Podcasts. Mein Name ist Raphael von Time by Raph und ich bin heute mit dem Lukas, aka Restructures_de hier. Wir haben lange nicht mehr zusammen aufgenommen und deswegen freut es mich heute umso mehr. Hallo Lukas, wie geht's dir?
Ja, hallo Raph, lang ist es her und wir haben uns heute wieder ein besonderes Thema ausgedacht oder beziehungsweise gar nicht unbedingt ausgedacht, sondern ja, wir haben heute mal unsere Community zu Wort kommen lassen und einfach in unserer Telegram-Gruppe, der Urtalk-Community, wo wir ja schon öfters hier im Podcast von berichtet haben, einfach mal gefragt, gibt es ein Thema, was wir unbedingt mal im Podcast besprechen müssen? Und da hat der Luca bzw. World and Watches auf Instagram gesagt, die weirdesten Uhren, um das Ganze dann mal auf Deutsch zu sagen, seltsame, schrägstrich außergewöhnliche Uhren. Ja, und wir haben uns da jetzt heute einfach mal so ein bisschen hingesetzt und mal geschaut, was für Uhren mit außergewöhnlichen, ja, Arten der Zeitanzeige gibt es und haben da jeder zwei Uhren vorbereitet und da bin ich mal sehr gespannt, was du da so mitgebracht hast und ich denke, das könnte eine ganz interessante Folge werden und bin gespannt auch zu deiner Meinung oder auf deine Meinung zu den Uhren, die ich rausgesucht habe.
Ja, genau. Also wir haben uns heute zur Aufgabe gemacht, mal mit ganz abgefahrenen Uhren um die Ecke zu kommen und zwar wird es heute alles andere als normal. Der eine oder andere weiß ja, dass ich persönlich mich sehr für solche Uhren begeistern kann, aber dennoch sind das heute wirklich ziemlich extreme Uhren, seltene Uhren, aber nicht nur, das sind auch manche Uhren dabei, die nicht so selten sind, aber im Wesentlichen sind das alles Uhren für Liebhaber, die alles andere als normal sind. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt unseren Audio-Wrist-Check machen, der wahrscheinlich noch einigermaßen normal sein wird und danach starten wir aber direkt in das Thema. Und da würde ich dich jetzt gerne mal fragen, Lukas, was trägst du heute an deinem Handgelenk?
Also die Uhr, die ich heute am Handgelenk hatte, habe ich gerade tatsächlich schon abgelegt. Wenn ich nach Hause komme, ist das oft immer so ein Ritual, dass man dann das Handgelenk frei hat. Mache ich immer so ganz gerne. Aber um das Ganze abzukürzen, bei mir war es heute die Domus Club Campus wieder.
Okay, an welchem Band hast du die heute getragen?
Ja gut, das ist wahrscheinlich schon fast die spannendere Frage. Ich trage die momentan eigentlich hauptsächlich am ja, dunkelgrau anthrazitfarbenen Velour-Lederband. Das ist quasi das Originalband von Nomos und daran macht sie mir eigentlich am meisten Spaß, weil ja, man hat einen sehr schönen Kontrast zwischen Ziffernblatt und Band. Es ist mega bequem, das Band und dadurch dann halt auch einfach vielseitig. Ich hatte heute dann so eine graue Sweatshirt-Jacke an und da passt das dann halt einfach sehr, sehr gut zu.
Also du hast praktisch das originale OEM-Band von Nomos, so hast du die Uhr auch damals bekommen, oder?
Ja, genau. Also es ist nicht mehr genau das Band, weil die Uhr mittlerweile ja fast dreieinhalb Jahre bei mir ist. Dementsprechend wurde das erste Band dann am Ende letzten Jahres dann mal ersetzt durch ein neues, aber es ist das Band, mit dem die Uhr ausgeliefert wird, ja.
Okay, ganz interessant. Ja, ich persönlich muss sagen, ich habe, auch wenn ich Uhren viel trage, noch nie ein Lederband wechseln müssen, weil die einfach weil ich immer so ein bisschen wechsle, auch mit anderen Bändern und Metallbändern. Aber da bin ich ganz bei dir. Also wenn das Lederband auf der Rückseite irgendwie zu bröckeln beginnt, dann ist es höchste Zeit,
nee, dass man das hat's, mal wieder wechselt. Das hat es noch nicht. Und das hat es bei mir noch nicht. Und es war auch, sage ich mal, noch nicht komplett durch. Das Einzige, was mich aber gestört hat, war, dass eine dieser Schlaufen, wo eben das Band dann, das überstehende Band am Band gehalten wird, da ist die obere Schicht abgegangen, also diese Velour-Lederschicht. Und da hattest du quasi das blanke beige Leder und das sah dann einfach nicht mehr schön aus.
Dann hat es
an den Löchern.
Ja, also optische, kosmetische Gründe gehabt, dass du das gewechselt
hast. Ja, an den Löchern, da war es auch schon etwas geweitet und es war einfach nicht mehr in bester Verfassung. Man hätte es noch weiter tragen können, aber Man kann sich dann auch mal ein neues Band gönnen.
Genau, denke ich habe das öfter in Uhren gesehen, die irgendwie wahrscheinlich jahrzehntelang getragen wurden am selben Band und wenn es wirklich auf der Innenseite, also wenn es bei kleinster Strapazierung in die andere Richtung als diese gebogene Richtung belastet wird, dann bricht es und innen ist es dann meistens so grün und brüchig und da ist dann einfach eine Schicht Haut drauf und dann ist es höchste Zeit. Und das ist interessanterweise ganz oft, dass ich damals noch beim Uhrmacher war, wenn da irgendwie so Personen kamen, die offensichtlich nach außen hin sehr, sehr fein gekleidet waren und sehr edel und alles muss sauber sein, die haben dann ihre Uhren gebracht und dann hat man sich die Uhren mal von der Innenseite angesehen und die waren katastrophal. Also wie gesagt, es schadet nicht, immer mal wieder seine Uhr zu reinigen, und wenn es jetzt irgendwie eine nicht wasserdichte Uhr ist, dann einfach mit einem, vielleicht ein bisschen einem feuchten Tuch oder so ein bisschen putzen. Denn wie gesagt, wenn sich auf der Rückseite der Uhr der halbe Arm irgendwie erkennen lässt, dann wäre es mal Zeit, wieder ein bisschen zu putzen.
Ja, oder wenn die Haare an der Stelle vom Handgelenk schon fehlen und an der Uhr sich wiederfinden. Nein, Spaß
beiseite. Spätestens dann, wenn die Uhr plan auf dem Handgelenk liegt, weil sie sich so sehr das Handgelenk eingesenkt hat, dann weiß man, dass es höchste Zeit ist. Aber jetzt Spaß beiseite. Ich mache dann mal gleich weiter mit meinem Audio-Wrist-Check. Und zwar habe ich heute eine Uhr am Handgelenk, die tatsächlich relativ gut in die Folge passt, die es aber dennoch nicht in die Auswahl meiner zwei Uhren geschafft hat. Und zwar trage ich heute meine Execo Softwatch. Der eine oder andere hat die wahrscheinlich schon auf meinem Instagram-Feed gezeigt. Das ist eine Uhr aus den 90ern. Die wurde in Anlehnung an die Dalí-Gemälde, also an das Dalí-Gemälde The Persistence of... Kurz googeln. Ich muss das jetzt wirklich kurz googeln, weil ich nur den englischen Titel habe, aber ich möchte in Deutsch sagen, das ist die Beständigkeit der Erinnerung, genau. Also dieses Gemälde mit den hängenden Uhren, das dürfte jedem ein Begriff sein. Und das ist, wie gesagt, eine Anlehnung von einer Person, die deren Name Philipp Müller ist, und die Person, die war in den 90ern im Dalí-Museum und hat sich eben davon inspirieren lassen und hat ausgehend davon eine ganze Uhrenkollektion ins Leben gerufen und das Ganze auch ziemlich aufwendig mit eigenen Gehäusen, eigenen Ziffernblättern, eigenen Gläsern, eigenen Kronen, eigenen Bändern und auch eigenen Schließen. Also da wurde wirklich nichts aus dem Regal genommen, außer das Uhrwerk. Und ich trage die ziemlich, ziemlich gerne. Das ist so ein bisschen mein Take für diese besondere Folge, für diese Folge, wo wir eben über Uhren sprechen wollen, die alles andere als normal sind. Und Lukas, da würde ich dir jetzt gerne mal den Vortritt lassen. Was ist denn die erste Uhr, die du uns heute präsentieren willst?
Also erstmal zu deiner Uhr, die du heute trägst. Ich sag mal, viel typischer wird eine RAF-Uhr ja eigentlich gar nicht, ne? Also ich glaube, da brauchen wir nicht mehr unbedingt viel zu sagen. Ich habe heute aber auch tatsächlich mal eine Uhr rausgesucht, wo du dich zumindest mit der Komplikation auch sehr gut identifizieren kannst, beziehungsweise wo ich weiß, dass du da auch einige von in der Sammlung hast. Und da geht es in diesem Fall um eine Pallweber-Uhr, beziehungsweise konkret gesagt die IWC Tribute to Pallweber Edition 150 Years. Du sprichst ja immer wieder, wenn du von dieser Komplikation berichtest oder Uhren mit dieser Komplikation berichtest, von Jump-Hour-Uhren. Und das ergibt sich eben daraus, dass man in diesem Fall keine klassischen Zeiger hat, die Zeitanzeige übernehmen, sondern eben Scheiben, die eben digital beziehungsweise in arabischen Zahlen digital mechanisch die Zeit anzeigen. Das heißt, man hat hier in dem Fall auf der 12 Uhr Position ganz oben die Stunden angegeben und dann in der Mitte, wo normalerweise die Zeiger sitzen würden, die Minuten, und das Ganze dann eben auf Scheiben, die dann jede Minute bzw. jede Stunde umspringen, und auf 6 Uhr hat man dann eben noch eine kleine Sekunde. Das ist halt etwas, was für die Zeit, in der es eben erfunden wurde, sehr, sehr außergewöhnlich war. Das Ganze wurde von dem österreichischen Uhrmacher Josef Pallweber, der dann eben auch namensgebend für diese Komplikation ist, 1883 lizenziert und dementsprechend dann vorher entworfen. Und kurz darauf im 1885 von IWC in die Produktion gebracht. Das Besondere ist dabei dann halt eben, dass die Produktion sehr, sehr kurz war, weshalb es davon eben nur noch sehr wenige Taschenuhren aus der Zeit gibt, nämlich nur 2 Jahre bis 1887. Ja, genau, und da hat IWC dann eben eine limitierte Variante von rausgebracht. Die Stahlvariante gibt es 500 Stück und von der roségoldenen Variante 250 Stück. Das Ganze wird dann eben von dem Inhouse-Kaliber angetrieben, dem 94.200 mit 60 Stunden Power Reserve. Und aufgrund dieser Komplikation hat man da dann halt auch eine recht große Uhr mit 45 mm und 12 mm in der Höhe. Aber nichtsdestotrotz ist das was ich sehr, sehr cool finde und was man so halt auch nicht immer wieder sieht oder nicht so oft sieht vielleicht. Also ich sag mal zum Beispiel Lang und Söhne hat ja noch sowas in die Richtung als Jump Hour. Ansonsten finde ich es halt einfach so ganz interessant.
Würdest du die tragen?
Die würde ich auf jeden Fall tragen. Kommt halt auf die Größe an. Ich hatte leider noch keinen in der Hand. Ich denke mal 45 mm, das könnte schon echt heftig sein. Gerade weil das Ziffernblatt halt auch sehr im Fokus steht. Man hat eine sehr feine Lünette, kurze Hörner. Die nimmt schon viel Platz am Handgelenk ein. Grundsätzlich, genau. Zum Beispiel die Zeitwerk von Lange und Söhne, die passt mir aber. Also was heißt passt, aber die hat Präsenz, aber die kann man auch tragen. Ich weiß gerade gar nicht, was die am Durchmesser hat. Die ist aber auf jeden Fall noch ein bisschen höher, glaube ich.
Ich glaube, um die 40.
Ja, vielleicht muss ich gleich nochmal schauen, während du deine andere Uhr vorstellst. So, aber ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil das ist halt auch so ein bisschen, ja, wie kann man das vernünftig sagen, aber so ein bisschen so eine Hommage, nee, nicht Hommage, aber so eine kleine Neuinterpretation oder so eine kleine, ja, mir fehlt gerade das richtige Wort, aber so eine kleine Anspielung vielleicht auch beinhaltet an so moderne Uhren. Also man kennt das ja viel, so digitale Quarzuhren, Casio und Co. Viele Smartwatches konzentrieren sich ja auch sehr auf diese digitale Zeitanzeige. Und dann hat man halt einfach etwas, was das Ganze genauso anzeigt, aber trotzdem halt mechanisch, um halt das so mitzubringen. Und was ich zum Beispiel halt, als ich die Zeitwerk in der Hand hatte, auch sehr, sehr faszinierend fand, war einfach dieses Umspringen der Scheiben. Ne? Also wie das dann halt wirklich auf die Sekunde genau die Scheiben dann umspringen, das ist schon Wahnsinn.
Da auch dieses Geräusch, dieses satte Klicken.
Genau, das ist dieses Mechanische, da hört man richtig, wie die Zahnräder und die Federn und was, die ganzen Teile einfach ineinander greifen und so weiter. Das ist halt einfach schon was Cooles und von daher eine besondere Art der Zeitanzeige und würde ich mir gerne mal anschauen, die Uhr.
Ja, und in der Zwischenzeit habe ich mal kurz nachgeschaut. Die Zeitwerk hat einen Durchmesser von 41,9 mm bei einer Höhe von 12,6.
Und also etwas höher, aber kleiner im Durchmesser.
Genau. Aber was die Zeitwerk jetzt mit dieser Uhr gemeinsam hat und was bei meinen Jumbo-Uhren leider nicht der Fall ist, also die sind ja ganz einfach aufgebaut, hier hat man tatsächlich eine springende Minute. Und mich würde es da wirklich mal interessieren, ob die Uhr auch so akkurat springt wie die Zeitwerk zum Beispiel. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die WC jetzt ein Stück einfacher aufgebaut ist. Also die nimmt ja ganz, ganz viele Merkmale von der Taschenuhr. Die habe ich mir, by the way, auch bei Bayer im Museum angesehen, also in Zürich. Da findet man so eine ausgestellt.
Das da bist du ja schon wieder einen Schritt weiter hier als ich.
Genau, das ist mir gerade eingefallen. Und es ist im Endeffekt ja nur so, nur unter Anführungszeichen, dass man statt den Zeigern eben diese Scheiben auf der Ziffernblattseite hat. Man hat eine Minutenscheibe, die Minutenscheibe hat eben einen kleinen, so einen kleinen Stift, würde ich mal sagen, der dann eben die andere Scheibe weiterdreht, also die Zehnerstellen. Und diese Scheibe hat dann nochmal einen Stift, die dann eben, wenn sie eine Rotation gemacht hat, die Stundenscheibe weiterdreht. So ist es im Endeffekt. Jetzt bei der Zeitwerk ist es ja nochmal komplizierter. Die hat ja auch einen Remonteur drin und einen Windfang und so weiter. Und von den ganzen Striking Time und Minutenrepetition brauchen wir gar nicht anfangen. Ja. Aber ist eine sehr, sehr coole Uhr. Die Hörner sind so ein bisschen Nomos Orion, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder?
Nee, nicht also, Orion, so. Metro.
Metro, genau, ja, Metro. Und, genau, Orion, das sind ja diese sehr langen, eleganten Hörner.
Ich kann es nicht mehr hören, ja.
Die einmal um die Uhr rumgehen. So.
Ja, genau. Ich mir da hat man sich die Hörner eines Widders zum Vorbild genommen.
Ja, genau.
Nee, das,
ich habe es verwechselt. Das sind, also wie du schon sagst, ja, Metro ähnlich. Wobei die Metro wahrscheinlich, nee, muss nicht mal sein. Also ich weiß nicht, wann die beiden Uhren vorgestellt wurden. Ich finde, dass die Hörner sehr gut passen. Ja. Das hat einfach so ein bisschen den Look von alten Taschenuhren, die sich so rustikal als Handgelenk geschnallt wurden.
Ja.
Und auch wenn man sich die Uhr mal so ansieht, dieses glänzende Email-Ziffernblatt mit diesen schwarzen Ringen und eben dieser Schriftart bei den Zahlen, das hat für mich einfach 100% Taschenuhr. Geschmack, so Taschenuhr-Flavor. Also das gefällt mir da sehr, sehr gut.
Absolut.
Und by the way, werden wir auch die ganzen Uhren auf unserem Instagram-Feed posten. Ja, ihr hört richtig, es wird da wieder mal was gepostet. Das ist längst überfällig. Und wir haben uns da ganz fest vorgenommen, dass wir eben ein Bild aller Uhren auf Instagram posten, wenn ihr diese Folge hört. Das werden wir recht zeitnah erfüllen, dass ihr dann die Uhren auch alle anschauen könnt. Und dass ihr da, wie gesagt, ein Bild dazu habt.
Was ich jetzt nochmal dazu sagen wollte, ne? Jetzt hast du schon mit vielen technischen Details natürlich geglänzt. Ich habe mir aber tatsächlich nochmal ein Video zu der Uhr kurz angeguckt, um einfach mal zu sehen, wie präzise das umspringt. Und das ist hier bei der Pal Weber auch schon sehr, sehr gut gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt im Video zumindest eine spürbare Verzögerung oder sowas sehen konnte. Deswegen, ja, nichtsdestotrotz wird es natürlich einen Unterschied zwischen der Uhr und der Zeit weggeben, weil liegen halt einfach nochmal über 30.000 Euro zwischen den Uhren.
Ja, genau. Also mich hat es da im Endeffekt so ein bisschen interessiert, ob das eben so schleichend umspringt oder springend, weil gerade bei den alten zum Beispiel, bei den alten Jump Hours, wie ich sie habe aus den 30ern, ist es ja auch springend, aber wenn die länger nicht geserviced wurden, dann hat das, ja, es ist ein bisschen träge. Sehr, sehr coole Uhr, Lukas, gefällt mir tatsächlich auch gut, ist leider sehr, sehr groß, aber die in 36, 37 mm, das glaube ich war meine bevorzugte IWC, die finde ich sehr, sehr besonders und vor allem ja ausgefallen und darum soll es ja heute.
Ja. Stimme ich dir zu.
Ja, dann würde ich auch gleich schon zu meiner ersten Uhr kommen und als wir dieses Thema so ein bisschen besprochen haben, habe ich mir natürlich gleich Gedanken gemacht, welche Uhren ich da gern vorstellen würde, weil ich muss zugeben, ich hatte bereits die ein oder andere im Kopf und habe mich dann für zwei Uhren entschieden, die sehr, sehr besonders sind und ich möchte mit der weniger besonderen anfangen, die aber auch schon alles andere als normal ist. Und zwar habe ich mir jetzt für meine erste Uhr die, das ist eine Cartier, hier könnte es anders sein, eine Bacher de Cartier Golf ausgesucht. Und ja, das ist eine Golfuhr, eine Uhr, die fürs Golfen gemacht wurde. Ich kann jetzt dann nichts zu den, also zu diesen, zur Shock Resistance von der Uhr sagen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob die Uhr sonderlich shock-resistant ist. Ich wage es zu bezweifeln. Aber die Uhr hat eine Fähigkeit, welche keine andere Uhr meines Wissens nach hat. Ich glaube, dass Hublot mal was in die Richtung gemacht hat, aber nicht in der Art und Weise. Denn bei dieser Cartier Bacher Golf gibt es vier eigene Anzeigen, mit der vier verschiedene Golfpunktestände gezählt werden können. Also man kann sich die Uhr wie folgt vorstellen, eine normale Cartier Bacher, die ja an sich schon ziemlich quirky und unusual ist, also ziemlich, ziemlich ungewöhnlich. Und diese Uhr hat jetzt vier bzw. fünf neue Kronen bzw. Drücker dazu bekommen, mit verschiedenen Schmucksteinen, darunter zum Beispiel Jade, Koralle, Saphir und noch andere, die mir gerade leider nicht bekannt sind. Aber es sind jedenfalls vier verschiedene, beziehungsweise fünf verschiedene Cabochons, sechs mit der Krone. Und all diese Tasten haben eben eine Funktion, die vier Tasten, die jeweils auf der 2 Uhr, auf der 5 Uhr, auf der 8 Uhr und auf der 10 Uhr Position angeordnet sind. Mit diesen kann man den Spielstand des Golfens eben weiterschalten. Also man hat da praktisch die Möglichkeit für sich und für drei Freunde die Punkte zu zählen. Man drückt da einmal und die Zahl geht dann nach oben. Und wenn man die zurücksetzen will, dann gibt es den Drücker auf 9 Uhr, mit dem man alle drei, beziehungsweise alle vier Fenster zurücksetzen kann. Und das Coole ist, dass alle vier Fenster eine Datumsvergrößerungslupe haben. Also natürlich nicht für ein Datum, sondern eben für diesen Punktestand. Und wenn man die Uhr zum ersten Mal sieht, dann fragt man sich, was für ein Pokémon das ist, weil das sieht echt richtig aggressiv aus, richtig, genau, also du warst ja auch ziemlich verblüfft, als ich dir gezeigt habe. Das sieht man nicht alle Tage, also man weiß anfangs nicht, wo vorne und hinten ist. Ich habe das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen wie so eine Schildkröte aussieht, die so ihre Extremitäten ausstreckt. Aber nee, tatsächlich ist es die Bacher Golf. Die Uhr gab es, by the way, auch von Gerald Genta. Also Gerald Genta, der hat ja die Bacher redesigned und der hat die Uhr, also diesen Golfcounter, auch unter seiner eigenen Marke Gerald Genta so rausgebracht. Die sieht ein bisschen anders aus, ist aber relativ ähnlich von der ganzen Konstruktion. Und das Besondere bei der Uhr ist aber auch, dass es eben zwei Versionen gab. Es gab die Uhr als Quartz und als Automatikuhr, deswegen da hat man bei Cartier nochmal beide Versionen so ein bisschen reingebracht, wahrscheinlich auch deswegen, weil die Leute eben beides nachgefragt haben. Und die Uhr gab es an einem Lederband oder eben am feingliedrigen Figaro-Armband oder aber am klassischen H-Armband, also an dieser H, an diesem Armband mit den H-Gliedern, wie man es zum Beispiel immer noch von der Basha kennt. Und das Interessante bei dieser Uhr, was mich ziemlich verblüfft hat, die Uhr hat einen Durchmesser von 38 mm. Das klingt erstmal ganz verträglich. Und das bedeutet auch, dass jeder die Uhr tragen kann, der eine Basha mit 38 mm an seinem Handgelenk cool findet. Allerdings darf man sich da nicht täuschen lassen, denn die Uhr wird ja immer ohne Krone gemessen. Wenn man hier aber die Kronen mitnimmt, dann kommt man auf einen Durchmesser von sage und schreibe 50 mm. Das bedeutet, dass die Uhr tatsächlich 12 mm größer wird, nur durch die Kronen. Und das macht auch Sinn, wenn man sich mal anschaut, wie weit die denn rausstehen mit den Cabochons. Deswegen schaut euch die Uhr auf jeden Fall mal an, ist ganz was Außergewöhnliches. Und ich persönlich finde sie dennoch cool. Sie passt perfekt in dieses 80er, 90er Jahre Thema rein. Und das ist für mich einfach so dieses richtige Statement-Piece. Also wenn man sich vorstellt, wie die früher von jemandem getragen wurde, dann wussten die Leute wahrscheinlich auch, dass er diese Uhr trägt und dass es eben wahrscheinlich ein ziemlicher Exzentriker ist. Deswegen habe ich mir die Uhr ausgesucht. Und Lukas, jetzt würde mich natürlich interessieren, aber auch von den Zuschauern, was haltest du bzw. ihr von dieser Uhr? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Also ich kann mal so vorwegnehmen, ich würde die Hublot Big Bang Golf bevorzugen. Die finde ich nochmal deutlich schöner. Vielleicht einfach halt für die Zuhörer nochmal so als Erklärung. Hublot hat auch eine Golfuhr und da ging es wirklich dann eben auch darum, das Ganze eben beim Golf tragbar zu machen, eben wegen der harten Belastungen für das Werk da. Und die Uhr ist ein bisschen anders, wohingegen man bei der Pascha ja vier Spieler quasi gleichzeitig tracken kann, wenn man es so nennen möchte, kann die Hublot, soweit ich weiß, nur eine. Und da ist es dann aber eben so, dass man eben über verschiedene Drücker zum einen das Loch einstellen kann, an dem man gerade ist, und dann eben die Anzahl der Schläge da eingeben kann über einen weiteren Drücker. Und daraus resultierend addiert die Uhr dann quasi mechanisch die einzelnen Schläge, die man eben gebraucht hat, für alle Löcher zusammen. Und wenn jeder dann eben so eine Uhr hat, dann kann man am Ende vergleichen, wer hat besser gespielt, beziehungsweise wer hat ehrlicher eingegeben. Von daher ist vielleicht die Pascha eine ganz coole Option, wenn sie nicht so schockresistent ist, für den Caddy, der dann eben die Sachen mitnimmt und dann eben auch gleichzeitig für alle Spieler auf den Spielstand aufpassen kann. Das wäre noch eine ganz coole Option, vielleicht bei der Uhr. Aber ja, ist was Ausgefallenes, passt wahrscheinlich sehr gut in die Zeit, aus der sie kommt. Kommt die aus den 80ern, würde ich jetzt fast schätzen, 80er, 90er Jahre so?
Es dürfte 90er sein, das dürfte, glaube ich, 6 oder 97 sein.
Okay, ja, passt. Passt, würde ich jetzt mal einfach so ganz salopp dahergesagt sagen.
Ja, wie gesagt, also Hublot hat da natürlich nochmal einen draufgelegt. Das ist auch nochmal eine ganz andere Zeit. Aber ich finde, in dem Moment, es ist halt einfach etwas von Cartier. Kein Mensch braucht sowas. Aber es war damals einfach technisch möglich und deswegen meiner Meinung nach...
Wie werden die so gehandelt? Wo liegen die so preislich?
Genau, es war 1996, wo diese Uhr vorgestellt wurde, nur nochmal, um da auf Nummer sicher zu gehen. Und tatsächlich ist gerade eine Uhr bei Chrono drinnen, die für 41.900 Euro angeboten wird. Das ist allerdings auch eine New Old Stock Uhr, also die ist ungetragen, natürlich in Vollgold, wie auch alle anderen. Und dementsprechend finde ich, ist das momentan cool, dass man so eine Uhr direkt kaufen kann. Es ist auch die Automatikversion. Und die war wohl auch eben bei Cartier im Service, was ich da gerade sehe. Deswegen ist ein Rare Bird, wird man so nicht häufig sehen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach besonders cool, dass sie jetzt gerade eine auf dem Markt ist. Ich muss dazu sagen, sie ist auch schon länger auf dem Markt. Ich kenne die Uhr bereits. Aber ist halt wenig verwunderlich, wenn es so eine ausgefallene, verrückte Uhr ist. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand sich die irgendwie als erste Uhr kaufen wird und auch als einzige Uhr. Theoretisch wäre es ja möglich, aber ich glaube, das ist halt mehr so ein Fun-Piece, wenn jemand irgendwie auch noch Golf spielt und schon alle Uhren so ein bisschen hat, dann wahrscheinlich kann er sich so eine richtig ausgefallene Cartier-Uhr noch in die Sammlung stellen. Sonst natürlich glaube ich, dass viele Leute, wenn überhaupt, die normale Pascha bevorzugen.
Ja, also das ist eure Chance. Auf Anfrage schickt Raff euch sicherlich gerne den Link zu. Und dann könnt ihr da zuschlagen, könnt ihr einen perfekten Zustand kaufen und wir freuen uns auf jeden Fall auf den Bericht. Und ich kann das eigentlich, denke ich mal, so sagen, wenn einer von euch die kauft, das ist euer Ticket, mal hier in den Urtalk eingeladen zu werden. Und
genau, das ist dann die Wildcard, dann können wir gemeinsam eine Folge aufnehmen.
Genau, und dann mal zu schildern, warum ihr euch dafür entschieden habt und ja, was euch an der Uhr gefällt. Vielleicht habt ihr ja auch schon eine, vielleicht hat einer von euch ja auch schon eine. Das gilt dann natürlich auch, muss nicht genau die sein, aber das würde mich echt mal interessieren. Und ja, ich würde dann tatsächlich mal mit der nächsten Uhr weitermachen. Und ich bin ja hier in der Urtalk-Community oder im Urtalk-Team schon immer so ein bisschen berühmt-berüchtigt dafür, dass ich ja die deutschen Uhrenhersteller einfach sehr, sehr gerne mag. Und eine Marke, über die wir hier, ich denke, man kann da auch noch sehr gut von einem Micro-Brand oder so Independent Watchmaker sprechen, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Meister Singer. Und die haben eben ein sehr, sehr stilprägendes Design entwickelt, beziehungsweise vor allem eben der Gründer und Gestalter Manfred Brassler, was ich so gerade von keinem anderen Hersteller kenne. Also wenn ihr was oder ein Hersteller wisst, der das auch so macht, lasst mich das gerne wissen. Und das ist eben hier das Besondere, dass die eben nur einen Zeiger hat. Man hat eben nur einen Stundenzeiger bei dieser Uhr und daraus resultiert dann halt eben, dass man die Zeit nicht so genau ablesen kann. Das heißt, man hat zwar ein Ziffernblatt so bedruckt, dass es eben, ja, dass die Indizes sehr klar sind. Das heißt, man hat dann eben keine Minuten-Strich-Indizes, sondern man hat eben die Stunden ganz normal. Das ist dann eben noch in halbe Stunden unterteilt und dazwischen hat man dann eben nochmal 5-Minuten-Striche und Viertelstunden-Striche. Das heißt, man kann die Uhr nur auf 5 Minuten genau einstellen. Und Hintergrund bei dieser ganzen Uhr war eben auch, so sagt es der Gründer selber, dass man eben weniger auf die Zeit, sondern mehr auf die Momente achten soll. Und das finde ich vom Ansatz halt eigentlich auch ganz cool. Und ein Beispiel, was mir jetzt oder woran ich auch recht schnell denken musste, ist halt eigentlich so ein bisschen auch die Zeit, beziehungsweise hier ist auch eine abgebildet. Ich glaube, das ist eine alte Rathausuhr oder sowas, die eben auch nur einen Zeiger hat, beziehungsweise wenn man generell dann so ein bisschen allgemeiner denkt, früher die Kirchturmuhren, die in der Stadt wahrscheinlich für 99% der Leute die einzige Art und Weise waren, wie sie sich über die Zeit haben informieren lassen oder informieren konnten, waren ja jetzt auch nicht Minuten genau. Das heißt, es war nur so eine grobe Orientierung. Und ich denke, dass das eigentlich heutzutage im Alltag auch immer noch ausreichen sollte. So, weil ich sag mal, die wenigsten Termine sind ja jetzt zum Beispiel um 15.42 Uhr oder sowas, sondern es ist dann um 15.40 Uhr, 15.45 Uhr oder 15.50 Uhr. Von daher denke ich, dass das schon ausreichen könnte.
Aber wieso eigentlich? Wieso eigentlich? Das ist immer so eine Frage. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen. Dass es eigentlich sich so etabliert hat, dass Termine immer, also Termine, an die sollte man sich ja halten und auch pünktlich sein. Wenn es um 3/4 ist, dann sollte man 3/4 dort sein. Aber warum ist es beispielsweise nicht um 37? So. Deswegen, ich meine, man muss so oder anders pünktlich sein, aber es fallen da ganz, ganz viele Momente weg. Wahrscheinlich ist es einfach so ein Puffer, weil es sich so etabliert hat. Aber ja, ich kann mich erinnern, dass ich die Uhren damals in Basel gesehen habe, auf der Basel World 2019, und die hatten dort so eine Büchsenuhr, also so eine Dosenuhr, und mir wurde erklärt, dass die in Anlehnung an die ersten Uhren überhaupt gebaut wurden, die eben auch nur einen Zeiger hatten.
Ja, und es gibt hier dann eben ganz verschiedene Komplikationen mit diesen Uhren, dann eben auch noch verbunden mit Mondphase, Tag, mit Datumsanzeige. Ich würde tatsächlich aber die Classic-Kollektion bevorzugen. Gibt es dann einmal eben in 40 mm und einmal in 43 mm und eben einmal als Handaufzug und einmal eben als Automatik-Variante. Ich würde natürlich Handaufzug bevorzugen. Da haben Raff und ich ja auch schon mal eine Folge zugemacht. Das Ganze dann mit einem Sonnenschliffziffernblatt mit Blau an einem braun-beigen Lederband. Und das Ganze wird dann eben angetrieben vom Selita SW210 Handaufzug, 42 Stunden Gangreserve, 28.800 Halbschwingungen, 19 Steine im Glas, Man hat einen Glasboden, durch den man das Werk dann eben auch betrachten kann. Und das Ganze dann eben zu einem Preispoint oder Preispunkt von 1390 Euro. Und dafür finde ich das schon wirklich sehr, sehr cool, weil man eine Uhr hat, die einzigartig ist und die man so garantiert nicht allzu oft sieht. Und ja, das wäre mal was, was ich mir jetzt auch sehr gut vorstellen könnte, so als erste Uhr, eine der ersten Uhren, wo man dann eben, ja, das ganze Hobby noch, noch am Anfang steht, sage ich mal.
Ja, und ich finde es auch cool, dass die Uhr so gesehen auch wirklich aufs Wesentlichste reduziert ist. Du hast im Endeffekt dein Gehwerk so in der Uhr drin und das war es dann auch. Also du hast nicht wirklich mehr, weil so gesehen ja alles reduziert wurde auf eben, wie gesagt, das Werk und dann eben vom Stundenrad einfach ja ein Zeiger aufgesetzt wurde, ja, ohne irgendwelche Untersetzungen, ja, auf oder Übersetzungen.
Was mich jetzt nun mal wirklich interessieren würde, beziehungsweise was ich gerne den Gründer oder den Inhaber der Marke, den Kopf hinter diesen Uhren gerne mal fragen würde, also wenn jemand da einen Kontakt herstellen kann, sehr, sehr gerne. Ist es dann nicht eigentlich widersprüchlich, wenn man sagt, so, wir möchten eine Uhr haben, die so minimalistisch ist wie möglich, die aus Wesentlichen reduziert ist, wir machen dann aber trotzdem eine Uhr mit Mondphase oder mit Datum oder...
Okay, das ist natürlich ein Widerspruch. Da fällt mir gerade mein Gedanke ein zum Minutenchrono. Ich hatte mal die Idee, oder ich hätte mal gerne eine Uhr, also einen Chronographen, Zweizeiger, mit einem 30-Minuten-Register. So, ohne kleine Sekunde. Einfach Zweizeiger und ein Register, das kann dann auch ein zentraler Zeiger sein, der auf die Minute genau stoppt. Weil ich meine, bei gewissen Sachen muss man ja nicht irgendwie auf die Sekunde genau stoppen. Und da fände ich es irgendwie lässig, wenn man einen Chronographen hat, der einfach so, oder vielleicht sogar einen Chronograph, der Stunden zählt. Wobei, da weiß man es dann auch ohne Chronograph wahrscheinlich. Aber so ein Chronograph, mit dem man Minuten zählen kann, ohne Sekunde, wo sich nichts wirklich bewegt auf dem Ziffernblatt, wenn man drauf schaut, das fände ich persönlich cool.
Raff, das, was du meinst, das gibt es schon und das nennt sich Taucheruhr.
Ja, okay, aber ich hätte das halt gerne mit Knöpfen so. Aber du hast schon recht, eine Taucheruhr ist im Endeffekt nichts anderes. Da, ja, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Ja, aber das ist wirklich so eine philosophische Frage, die ich mir dann halt eigentlich bei diesen Meistersinger-Uhren stelle, ob das sich nicht eigentlich widerspricht. Also ich sage mal gerade dann auch so, die Uhr mit Gangreserve-Anzeige ist ja eigentlich schon dann so ein Feature, was man eigentlich nicht braucht, weil es nicht wesentlich ist. Ne? Die Uhr hört halt auf zu ticken, wenn sie halt alle ist, ne?
Genau, Minutenzeiger, Vorgang, Reserve, im Normalfall. Ja, also wie gesagt, das war ganz interessant mal zu wissen, Lukas. Ich weiß nicht, vielleicht kann da ja jemand mal einen Kontakt herstellen. Ich glaube, das wäre mal ein sehr, sehr interessanter Gast für den O-Talk. Mhm. Und an sich sehr interessantes Konzept der Zeitanzeige, was man so eigentlich, also mir ist kein anderer Hersteller bekannt, der das auch so macht.
Ja, das ist natürlich jetzt auch nochmal eine Challenge an unsere Zuhörer. Wenn ihr eine Marke kennt, die das anders macht oder genauso macht, viel besser gesagt, lasst uns das gerne wissen und dann greifen wir das mal in einer anderen Folge auf. Ich denke, wir haben jetzt aber genug über die Uhren geredet, mehr dazu bei Gelegenheit in der gesonderten Episode. Deine nächste Uhr bitte oder deine letzte Uhr auch besser gesagt.
Ja, und ich habe mir für meine letzte Uhr was Besonderes rausgesucht, was wirklich Besonderes, wo ich tatsächlich jedes Mal selbst googeln muss. Okay, ich muss praktisch jedes Mal selbst googeln, wenn ich mir die Uhr ansehe und sie eine längere Zeit lang nicht mal gesehen habe. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass ich mir endlich mal merken kann, wie es funktioniert. Und zwar werde ich euch jetzt die Harry Winston Opus 3 näher bringen, also die Opus 3. Und vielleicht mal ganz kurz eine Erklärung, also wie das damals ablief. Damals war Max Büsser, also der Gründer von MBNF, bei Harry Winston. Und es gab dann von ihm ausgehend so eine Capsule Collection, wo verschiedene unbekannte kleine Uhrmacher, wie zum Beispiel F. Bjorn oder Vianne Halter, also die waren damals noch unbekannt, ob man es glaubt oder nicht, eben mit Harry Winston zusammen Uhren kreieren durften. Und daraus entstand die Opus-Serie. Es gab dann verschiedene Uhren in dieser Serie, so zum Beispiel eine F. Bjorn Resonance eben in dieser Opus-Reihe. Dann gab es auch eine Opus 2 mit einem Tourbillon von Antoine Prezioso. Und die Uhr, die ich euch heute vorstellen möchte, das ist die Opus 3, nämlich die, also die Opus 3 Uhr. Und die wurde in Zusammenarbeit mit Vianney Halter gebaut. Und wenn man sich die Uhr jetzt ansieht, dann ist man wahrscheinlich auf den ersten Blick mal so ein bisschen verwundert und auf den zweiten Blick dann ja noch verwunderter, weil die Uhr sieht nicht nach einer Uhr aus. Das, glaube ich, trifft es ganz gut. Also man hat ein Gehäuse mit diesen typischen Harry Winston-Anstößen, also diese drei, man kann eigentlich von Godrons sprechen, wie eben beim Santos-Band. Man hat dann aber auf der Uhr sechs Löcher mit Lupen drinnen und hinter diesen Lupen verstecken sich Zahlenscheiben. Und wenn ich mir da jetzt ein Bild von der Uhr anschaue, dann liest sich das von links oben nach rechts unten 210347. Und da ist es auf den ersten Blick nicht wirklich klar, was da jetzt irgendwie die Zeit sein soll. Und ich musste das gerade eben auch wieder googeln. Ich habe es mir mal von Marco von Swiss Watch Gang erklären lassen. Er hat mir dann eine Skizze gezeichnet, wie das genau geht. Aber ja, jetzt kann ich es euch erklären. Und zwar ist es bei der Uhr so, man muss sich eben dieses Sixpack vorstellen, diese sechs Löcher auf der Uhr. Und ganz oben links hat man eine Zahl, die entweder 0, 1 oder 2 sein kann. Und das ist immer die Zehnerstelle von der aktuellen Stunde. Man hat zum Beispiel 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr. Dann hat man danach 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und so weiter. Oder 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr. Dann hat man im Kästchen, also beziehungsweise in diesem Loch ganz oben rechts hat man die Einerstelle der Stunde. Das wäre dann zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und es ergibt sich also aus den oberen beiden Löchern auf der Außenseite die Stunde. Wenn das Beispiel 2:0 ist, das ist 20 Uhr. Unten genau dasselbe, nur für die Minuten. Man hat da zum Beispiel 3:07, dann wäre das dann 37 Minuten. Und in der Mitte, von oben nach unten gelesen, hat man das aktuelle Tagesdatum. Also zum Beispiel 1:04, dann wäre es der 14. Was jetzt allerdings noch ganz interessant dazukommt, die Uhr hat ein 4-Sekunden-Display eingebaut, welches sich in den letzten 4 Sekunden über die 10er-Stelle der Stunde legt. Das bedeutet, wenn es jetzt, wenn sich die Stunde dem Ende neigt und die letzten 4 Sekunden angebrochen sind, dann schiebt sich in den letzten 4 Sekunden ein Register über die 10er-Stelle der Stunden, auf dem steht dann 56, 57, 58, 59 und danach ist dann auch schon die nächste Stunde angebrochen. Also man hat im Endeffekt keine Sekundenanzeige, aber die letzten 4 Sekunden einer Minute werden einem immer angezeigt. Also hat man im Endeffekt ein wirklich reduziertes Sekundendesign, also die Sekunden werden einem wirklich reduziert angezeigt. Man hat auch keine normale Krone, sondern so ein Drehrädchen, also das horizontal flach eingebaut ist. Und ich muss sagen, die Uhr hat für mich einen wirklichen Grail-Charakter. Es ist eine Zeitanzeige, wie man sie sonst nirgends findet. Sie ist auch ziemlich selten. Es gibt 25 Stück der normalen Version. Es gibt auch noch 5 Stück in einem ausgefassten Design eben mit komplett einem Steinbesatz. Und das ist für mich einfach ja so eine absolute, eine absolute Traumuhr, einfach was ganz Besonderes, extrem ausgefallen und wird so wahrscheinlich auch nie wieder geben. Und deswegen ist das für mich mitunter die ausgefallenste Uhr, die ich hier unbedingt im Podcast mal genannt haben möchte. Und man hat hier also die ultimative Scheibenuhr, also das ist meiner Meinung nach das absolute Sahnehäubchen von den ganzen Jumbauer Scheibenuhren. Da kommt auch eine Vagabondage von FB Journal nicht ran. Und genau deswegen habe ich mich für diese Uhr als meine zweite Uhr entschieden. Und jetzt natürlich wieder die Frage, Lukas, deine Meinung?
Also, als du mir ein Bild von der geschickt hast, war ich natürlich erst etwas überfordert, um das mal so zu sagen. Weil das für mich zuerst eher so ein bisschen an, keine Ahnung, irgendwie ein Glücksspiel oder ein Spielautomaten oder sonst was erinnert hat. Da gibt es ja auch so Uhren, wo man ja sowas, so Slot-Maschinen oder sowas integriert hat. Und nichtsdestotrotz ist es halt einfach eine Uhr, die ja einfach besonders ist. Und ja, natürlich erstmal vor ein Rätsel stellt. Aber ansonsten ist das, denke ich, eine sehr, sehr coole Uhr. Einfach so ein Liebhaberstück. Mich würde da vor allem mal interessieren, wie das mit dem Einstellen ist. Weißt du das zufällig? Also kann man die Sekunden genau einstellen? Gibt es da sowas wie einen Sekundenstopp? Oder ja, wie stellt man die Uhr ein? Weil für mich sieht die Krone hier auch so ein bisschen, ja, nicht wie eine normale Krone aus, sondern eher wie so ein Rad, an dem man drehen kann.
Genau, das ist ein Rad, über das eben aufgezogen werden kann. Man hat dann auch noch einen Drücker. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher und ich habe dazu leider auch keine Information vorliegen, aber ich werde das noch nachreichen bei Gelegenheit, wie das dann im Endeffekt mit dem Stellen aussieht. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass eben dieses Rad noch zum Beispiel rausgezogen werden kann. Also wirklich, dass man an diesem Rad ziehen kann und das dann so einstellt, weil man hat einen Drücker und dieser eine Drücker, der sorgt für die Datumsverstellung. Also es ist nur ein Drücker so. Und deswegen, wie gesagt, gehe ich ganz stark davon aus, das ist jetzt meine aktuelle Vermutung und ich glaube, das ist auch so, wenn ich mir jetzt ein paar Bilder ansehe, dass man eben dieses Rad rauszieht. Ja, das dürfte so sein. Ich habe jetzt eben einige Bilder gesehen, wo da verschiedene Abstände sind und das bedeutet also, ja, man sieht es auch nochmal beim Werksaufbau. Also wie gesagt, das Rad wird rausgezogen, ganz interessante Konstruktion. Und dann kann eben die flache Krone, die liegende Krone gedreht werden zur Zeiteinstellung. Ob die Uhr jetzt einen Sekundenstopp hat, das wage ich zu behaupten. Ich gehe davon aus, dass sie keinen hat, weil man, wie gesagt, die Sekunde ja so gesehen nicht wirklich einstellen kann, weil es ja kein direktes Display dafür gibt. Aber ganz interessant noch, die Uhr hat auch zwei Federhäuser und das war eine sehr, sehr große Herausforderung, bei dieser Uhr die Effizienz zu erhöhen, dass eben das Movement der Scheiben, also die Bewegung der Scheiben möglichst effizient.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das frisst natürlich eine Menge Energie.
Das ist bei all den Scheiben und so. Also das ist auch bei der Zeitwerk, bei der Vagabondage und so weiter. Das ist die größte Herausforderung, ist es eben so Scheiben effizient zu bewegen. Und bei der Vagabondage 3 von FP Journal ist es ja zum Beispiel so, dass man sogar eine springende Sekunde hat. Das heißt, die Sekunde springt jede Sekunde über eine Scheibe um und das ist ein extremer Energieaufwand und gerade das ist da eben die Challenge bei diesen Uhren.
Ja, absolut. Was kostet die Harry Winston? Weißt du das?
Ich kann dir leider absolut nichts dazu sagen. Die Uhren sind lange ausverkauft. Die waren so im Anfang des 21. Jahrhunderts, in den ersten Nullerjahren konnte man die kaufen und wenn die auftauchen, dann auf Auktionen. Und ich glaube, ich kann dir da keinen wirklichen Marktpreis aktuell nennen. Aber wenn mal wieder eine auftaucht, dann wird man das spätestens in meiner Story sehen. Und ich bin wirklich gespannt, was da dann für Preise gezahlt werden.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank, dass du mir die Uhr gezeigt hast oder ja auch unseren Zuhörern präsentiert hast. Ich bin echt überrascht, was hier für außergewöhnliche Uhren so zusammengekommen sind, die vielleicht noch nicht jeder unbedingt auf dem Schirm hat. Wir haben da, denke ich, auch eine ganz gute Range oder eine ganz gute Auswahl dabei zwischen Einstiegspreissegment, wo man dann halt auch mal gut drüber nachdenken kann, bis zu, ja, sagen wir mal, für viele eher unerreichbar mit vielleicht Grail-Status oder sowas. Das finde ich dann halt ganz cool. Sagt uns gerne mal, was ihr da am schönsten findet, was euch am besten gefällt, wo ihr vielleicht auch sagt, die Uhr habt ihr vergessen, die muss unbedingt noch in diese Auswahl rein. Können wir dann ja gerne dann irgendwie mal reposten, wenn ihr die Uhr zum Beispiel habt, markiert uns einfach. Gut, Raff, wenn du dann nichts mehr hast, denke ich, können wir damit die Folge beenden.
Ja, also vielen Dank, Lukas, für deine Zeit. Also wie gesagt, es waren sehr, sehr besondere Uhren und das sind bei weitem nicht alle besonderen Uhren, die es gibt. Also ich glaube, wir hätten da Stunden füllen können. Aber wie gesagt, wir wollten euch jetzt mal so einen kurzen Insight geben, einfach mal ein bisschen weg von diesem klassischen Dreizeiger, Chronograph, Taucheruhr, Fliegeruhr, was man eben jeden Tag so kennt, sondern einfach mal so ein bisschen eine uhrmacherisch-kulinarische Reise, so ein bisschen was Besonderes und ich hoffe, das hat euch gefallen. Jetzt auch nochmal der Aufruf, wer Themen Vorschläge hat oder wer auch seine Uhr mit anderen teilen will und sich austauschen will, der ist natürlich jederzeit herzlich in die U-Talk Telegram Community Gruppe eingeladen. Also ihr findet den Link da immer in den Shownotes oder auch in unserer Insta-Bio. Und wer das alles nicht lesen will, der kann auch einfach in seinem Browser d.me/urtalk eingeben. Dann kommt ihr direkt in die Gruppe. Und wie gesagt, wir sind jetzt knapp 200 Mitglieder, haben immer einen coolen Austausch und ich freue mich über jeden weiteren, der dazu stößt, weil es da jetzt mittlerweile auch sehr, sehr viele Leute gibt, die auch sehr ausgefallene Uhren tragen. Wir haben zum Beispiel Leute, die Scheibenuhren von Chomet haben, ganz viele Chopard-Liebhaber sind dort drin. Und aber natürlich auch die klassischen bekannten Uhren, wie zum Beispiel Rolex, Omega und IWC. Und von dem her ist es dort ein sehr, sehr cooler Platz, um sich mit anderen Uhrliebhaber zu versammeln. Und ich möchte jetzt gar nicht länger Werbung dafür machen. Also ich glaube, die dorthin wollen, die finden auch dorthin. In dem Sinne, Lukas, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die jetzt die letzten 50 Minuten mit uns verbracht haben. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Ciao.